Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Friedrich unterwegs im politischen Dialog mit der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Franziska Schmidtke, ich bin Referentin im Landesbüro Thüringen der Friedrich-Ebert-Stiftung und sitze heute im Wahlkreisbüro von Elisabeth Kaiser. Hallo.
Hallo.
Ja, wir sind heute in Gera. Elisabeth Kaiser ist Bundestagsabgeordnete seit dieser Legislaturperiode, also seit 2017 sitzt sie im Deutschen Bundestag, vertritt dort den Wahlkreis Gera, Greiz und das Altenburger Land. Sie ist auch Sprecherin der Landesgruppe Thüringen für die SPD und sie ist in ganz wichtigen und spannenden Gremien aktiv. Sie ist im Innenausschuss reguläres Mitglied und engagiert sich darüber hinaus auch noch im Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben unten gerade in deinem Büro schon gesehen, du hast auch ein ganz großes Regal mit den aktuellen Publikationen der Bundeszentrale.
Ja,
genau, also auch das eine Position, die man unmittelbar im Wahlkreisbüro auch zu sehen bekommt. Ich fand diese Schnittmenge aus Mitgliedschaft im Innenausschuss und gleichzeitig Kuratorium der Bundeszentrale für politische Bildung ganz spannend und das rahmt vielleicht auch so ein bisschen das heutige Thema und den heutigen Podcast. Wir wollen mit Elisabeth Kaiser über Demokratiegefährdung in Deutschland durch Rechtsextremismus und Hasskriminalität sprechen, über Rassismus in der deutschen Gesellschaft und die derzeitigen antirassistischen Demonstrationen und Bewegungen. Elisabeth, vielen Dank, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Ja, ich freue mich, dass ihr da seid.
Danke. Ja, schauen wir noch mal ein bisschen zurück in den Diskurs. Der gewaltsame Tod von George Floyd in den USA hat ja auch bei uns eine ganze Menge an Diskussionen befeuert. Wir haben in den letzten Wochen viel darüber gesprochen, inwiefern eben auch in Deutschland Rassismus in der Gesellschaft vorhanden ist, wie auch rassistische Gewalt bei uns eine Rolle spielt. Und wir fragen uns natürlich auch, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um hier eine dauerhafte Änderung hervorrufen zu können. Wie beobachtest du das im Moment?
Ja, also ich denke, Rassismus in den USA ist ja schon ewig ein Thema. Gibt es viele Filme drüber, immer wieder schauen wir auf die Rassenunruhen, wie man das so bezeichnet, und immer auch schon die Unterdrückung vor allen Dingen der Farbigen, der schwarzen amerikanischen Gesellschaft. Das wird immer wieder thematisiert. Und was jetzt sehr, sehr spannend und interessant ist, dass es auch hier in Deutschland so eine enorme Welle des Aufruhrs, sage ich mal, und auch der Demonstration erzeugt hat. Und das zeigt ja auch irgendwo, dass es eben kein reines amerikanisches Problem ist, sondern dass es eben auch hier bei uns vor Ort durchaus ein Thema ist. Und dass es jetzt eben eine ganz neue Emotionalität gewonnen hat. Und da ist, glaube ich, auch zu berücksichtigen, dass sich allgemein die Stimmung in der Bevölkerung verändert hat. Aber man sieht eben auch ganz statistisch an den Zahlen, dass gerade Rassismus und politisch motivierte Gewalt, was Rassismus beinhaltet, enorm gestiegen ist. Die aktuelle Kriminalitätsstatistik belegt das. Und das zeigt ja auch, dass diese Polarisierung, die wir in der Gesellschaft zwischen den Rändern, sage ich mal, links und rechts wahrnehmen, auch im rechten Bereich enorm dazu geführt hat, dass auch mehr Gewalttaten vollzogen werden und eben auch rassistische. Aber das ist kein neues Phänomen, das muss man eben auch sagen. Ich meine, wir wissen um NSU, gerade hier in Thüringen, aber eben spitzt sich zu, wenn wir jetzt Hanau, Halle uns ansehen, aber genauso auch die Übergriffe und auch das sind rassistische Motive dahinter. Gegen Kommunalpolitikerinnen und Politiker, insbesondere jetzt eben auch den Mordanschlag auf Walter Lübcke. Das zeigt eben, dass es dann doch da auch eine Tendenz dazu gibt, Ideologien, Überzeugungen auch in Taten umzuwandeln. Und das wird verschärft durch Hass und Hetze und dann eben auch bis zu gewaltvollen Taten. Wobei man eben aber auch sehen muss, dass Rassismus in unserer Gesellschaft schon lange eben auch schon Thema ist. Also gerade der Thüringen-Monitor zeigt das ja auch immer wieder, dass ein Grundsatz an Fremdenfeindlichkeit auch in der Thüringer Bevölkerung vorhanden ist und eben auch Rassismus. Und da spiegelt sich ganz normal im Alltag wieder. Das erleben auch Menschen bei der Wohnungssuche zum Beispiel oder in der Schule. Und es ist gar nicht mal jedem bewusst, dass man rassistisch vielleicht gerade denkt oder auch handelt. Das ist manchmal auch ein unterbewusstes Phänomen, was, glaube ich, wichtig ist, auch ins Bewusstsein zu führen. Und von daher sehe ich auch in jeder Entwicklung, sieht man ja auch eine Chance, die Möglichkeit, auch jetzt offen darüber zu reden und zu definieren, wo sehen wir denn Rassismus? Was macht das eigentlich aus in unserer Gesellschaft und wie entsteht das? Und was kann man vielleicht auch tun, um bewusster und eben auch besser damit umzugehen und eben auch zurückzudrängen in der Form?
Gab es denn im Deutschen Bundestag vielleicht auch eine Reaktion dazu? Gab es dazu schon Debatten? Hat da schon irgendwas stattgefunden? Der Thüringer Landtag ist ja vor einigen Wochen zusammengekommen und die Abgeordneten der Regierungsfraktionen trugen dann schwarze T-Shirts, auf denen drauf stand, Rassismus tötet. Das ist vielleicht auch eine sehr symbolträchtige Handlung, aber natürlich eine, die auch zeigt, wir sehen dieses Problem, wir gehen damit offen um, wir wollen da auch eine politische Behandlung durchführen. Gab es irgendwie sowas im Bundestag schon?
Ich habe vereinzelt solche T-Shirts auch gesehen im Bundestag, aber vor allem die Debatte ist sehr intensiv geprägt gewesen. Gerade jetzt in der letzten Sitzungswoche, da gab es auch Debatten dazu und auch in anderen Debatten wurde die Möglichkeit der Abgeordneten, auch der SPD-Abgeordneten genutzt, um eben auch das Thema Rassismus deutlich zu machen. Und eben auch klar Haltung zu beziehen, dass es eben ein Problem, ein gesellschaftliches Problem ist, was sich in vielerlei Hinsicht auswirkt und dass wir im wahrsten Sinne des Wortes Antirassisten sein müssen, um einfach gegen das, wie es auch der Bundespräsident gesagt hat, einfach gegen dieses Phänomen stärker und lauter auch anzugehen und es auch wirklich ins Bewusstsein zu führen der Gesellschaft. Weil das ist ein Thema, das ist unterschwellig immer irgendwie virulent und man weiß ja, dass es das irgendwie gibt, aber es gab bisher nicht so wirklich noch mal jetzt so einen ganz konkreten Anlass, um Rassismus an sich zu sprechen. Also, dass man über Hasskriminalität spricht, dass man über Rechtsextremismus spricht, das haben wir in den letzten Monaten und Jahren ja jetzt schon sehr verstärkt, was auch gut ist. Aber wirklich dieses Phänomen Rassismus, das wird jetzt gerade wirklich noch mal sehr intensiv betrachtet und auch eben die Form, die er annehmen kann.
Genau, du hast gerade schon gesagt, bei uns in Deutschland ist die Debatte immer so ein bisschen auf Rechtsextremismus. Hasskriminalität ist auch so ein etwas neuerer Begriff, den man aber häufig in der Debatte auch hört. Das ist ja auch etwas, womit du dich ganz intensiv auseinandergesetzt hast, weil jüngst hat der Deutsche Bundestag ein Gesetzespaket dazu verabschiedet. Kannst du ein bisschen erläutern, was eigentlich Hintergrund davon war und wie sich da die Debatte so drum entwickelt hat?
Ja, also wir haben ja gesehen, dass, ich habe es ja gerade gesagt, einige Dinge, die jetzt in der Zeit passiert sind, wie eben auch Hanau und Halle, das sind Formen, wo sich eben wirklich Hass und Hetze artikuliert in roher Gewalt. Und wir merken ja schon seit langem, dass der Diskurs in sozialen Netzwerken, im Internet sich verschiebt und auch die Sprache sich verändert im Sinne von, sie wird gewaltvoller, sie wird auch bedrohlicher zum Stück weit und dass da Hemmungen auch fallen, die man sonst vielleicht im Dialog, wenn man sich persönlich auf der Straße begegnen würde oder im öffentlichen Raum, gar nicht so pflegen würde. Und das ist eine Verschiebung des politischen Diskurses, den man wahrnimmt und der sich immer mehr verschärft und Worte prägen. Und die können dann eben auch wirklich zu Taten eben werden. Und um dem vorzubeugen, um da eine größere Sensibilität, aber eben auch eine höhere Strafen vorzunehmen, hat man jetzt das Gesetz eben gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität jetzt auf den Weg gebracht. Also wir haben das im Bundestag debattiert jetzt und verabschiedet in der zweiten Lesung und das gilt jetzt auch. Und das beinhaltet zum einen, dass Bedrohung einfach jetzt auch Straftatbestand ist, das war es vorher nicht. Und zum anderen der Strafrahmen, gerade was Morddrohungen oder Vergewaltigungsandrohungen angeht, dass der erhöht wurde. Das ist ein Aspekt, der eigentlich ziemlich relevant ist. Und dass eben auch zum Beispiel antisemitische Taten dann vom Strafprozess also stärker geahndet werden können, also stärker eben auch beim Strafgerichtsbarkeit herangezogen werden und bestraft werden. Also das sind, denke ich mal, sehr wichtige Veränderungen, die das Gesetz jetzt schon mit auf behandelt, wo man eben sagt, einfach mal schnell was geschrieben, kann durchaus auch Konsequenzen haben. Vielleicht hat man es auch nicht so gemeint, aber es steht erstmal da und das darf man nicht einfach mal so einfach durchgehen lassen.
Und war das für dich in deiner politischen Arbeit jetzt im Bundestag eines der wichtigen Projekte, die du begleitet hast? Das ist ja auch durch den Innenausschuss beraten worden. Vielleicht kannst du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben. Welche Positionen waren da für dich und auch für die SPD-Fraktion besonders wichtig, in dieses Gesetzespaket reinzuholen?
Ja, also da gab es durchaus Aspekte, die uns sehr, sehr wichtig waren. Also ich bin ja auch im Ausschuss für Kommunales und Bauen und gerade als auch Kommunalpolitikerin und auch als Kreisvorsitzende, also auch politisch aktiv vor Ort, ist es mir halt wichtig, dass gerade Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, zunehmend ja auch Anfeindungen ausgesetzt sind. Und dass wir die besser schützen, das war meiner Fraktion und mir wirklich ein sehr, sehr wichtiges Anliegen. Also dass jetzt zum Beispiel auch Ehrenamtliche, genauso wie Engagierte also im öffentlichen Ämtern, dass die bei Bedrohungen eben besser geschützt werden, dass das eben auch anders belangt werden kann als bisher. und dass es auch eine Änderung im Melderecht gab, dass Persönlichkeiten, die sich im Ehrenamt engagieren und dort Anfeindungen ausgesetzt sind, dass sie die Meldeauskunft verweigern können gegenüber Dritten, damit sie eben geschützt sind, ihre Privatadresse, damit eben ehrenamtliches Engagement nicht dazu führt, dass man Angst um seine Familie haben muss, um seine Kinder, sondern dass man das eben weiter tun kann, ohne eben in diese Situation zu geraten, dass ich dann vielleicht mein Engagement aufgebe, weil einfach der politische Druck, die politischen Gegner, dass das zu krass wird einfach und dass ich da eine Schutzmöglichkeit habe, eben auch meiner Familie. Ich denke, das ist sehr wichtig. Und was auch viel zu lange nicht gemacht wurde und was jetzt endlich der Fall ist, dass eben auch die Anbieter sozialer Plattformen in der Pflicht sind, eben gerade eben auch Gewaltandrohungen, Vergewaltigungsandrohungen, Volksverhetzung, Morddrohungen, dass sie sowas eben melden müssen an die Behörden, ans Bundeskriminalamt und dann geprüft wird, ob man da Ermittlungsverfahren einleitet dagegen. Also dass man da auch stärker, dass man da eben stärker auch dem nachgeht, was da im Netz passiert, damit das nicht einfach passiert, sondern eben, dass das auch strafbelangt ist und dass da eben auch die Anbieter eben der Plattform nicht nur als neutrale Beobachter dann irgendwo daneben stehen, sondern eben auch in gewisser Weise zur Verantwortung gezogen werden, was auf ihren Plattformen passiert. Und da kann man sicherlich noch drüber streiten, ob das jetzt das beste Mittel ist, aber es ist ein wesentliches. Und zusätzlich hat man auch die Stellen auch im Bundeskriminalamt ausgeweitet, gerade eben auch für den Bereich Hasskriminalität im Internet, um einfach viel besser auch diesem ganzen Geschehen dort Herr zu werden, weil diese Herausforderung gab es ja vor 10 Jahren jetzt zum Beispiel noch nicht in der Form. Und dass wir da auch in den Behörden mit reagieren müssen, dass es da eine andere Ausbildung braucht, dass es da andere Sensibilität braucht, das ist eben auch Fakt. Und auch das passiert jetzt parallel dazu.
Du sagtest selber gerade schon, du bist auch in einem Ausschuss, der für Kommunales zuständig ist. Du verstehst dich auch als Kommunalpolitikerin und hast ja auch hier in Thüringen und in Ostthüringen, setzt du dich ja auch ein für Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Hast du selber so Erfahrungen von Angriffen, wenn du unterwegs bist hier in der Region und dich für Demokratie einsetzt? Oder ist es was, was dir bisher zum Glück erspart geblieben ist?
Also es kommt so drauf an, sage ich mal. Also ich habe jetzt persönlich noch keine Bedrohung im Sinne von, das würde ich jetzt strafrechtlich relevant erachten, erfahren. Also dass mir jetzt jemand schriftlich irgendwie mir was angedroht hätte. Was ich aber schon gemerkt habe, also zum Beispiel, ich habe auf meinem Auto eine Beklebung mit meinem Bild und meinem SPD-Logo drauf. Und ich habe es halt schon mal vorgefunden, dass dann halt Eier draufgeworfen wurden oder Flüssigkeiten, die ich nicht definieren kann. Das ist schon vorgekommen und das Argste war eigentlich, dass mir jemand das Ventil vom Reifen abgedreht hat, was ich dann zum Glück schnell durch die Anzeigenleuchte im Auto erkennen konnte und zur Werkstatt fahren. Das war so, sage ich mal, das Bedrohlichste, was jetzt zum Glück noch nicht irgendwie schlimm war in dem Sinne und wo ich auch froh bin, dass bisher in meinem Büro, also meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier auch noch nichts passiert ist, dass Tätlichste, was wir wahrgenommen haben, waren eigentlich Plakate des Dritten Weges an unseren Fenstern, Schaufenstern hier im Ladenlokal, im Demokratieladen. Das ist natürlich auch bedenklich und wir versuchen auch selber alle solche Dinge, die wir hier wahrnehmen, mit Anzeigen zu belegen, weil auch die Polizei hat gesagt, wir können halt nur was machen, wenn wir eine Anzeige bekommen. Und da appellieren wir auch immer an alle anderen engagierten Gruppen, die für Demokratie einstehen und für auch ein vielfältiges Miteinander, dass die auch solche Delikte eben auch wenn es vermeintliche Kleinigkeiten sind, dass sie die anzeigen, weil nur im Gesamtbild kann man eben auch sehen, was manchmal so passiert vor Ort und was so abgeht, sage ich mal. Und ich spüre aber sehr stark halt so im Dialog im Netz zum Beispiel, dass sehr schnell auch eher rechte Gruppen oder auch Anhänger rechter Ideen, auch AfD-Mitglieder, die Dialoge, vermeintlich bürgerliche Dialoge nutzen, um mich dann auch in so eine vermeintlich linksextreme Ecke zu stellen, wo ich wirklich sagen muss, also wer mich in die linksextreme Ecke stellt, ist glaube ich schon ein bisschen weit hergeholt. Aber gerade, ich habe das jetzt gemerkt, um die Antifa-Debatte, wo wir ja wirklich sagen müssen, jeder Demokrat ist ein Antifaschist, es ist Staatssaison. Und das wollen einfach viele nicht verstehen und nutzen das dafür, auch gesagt zu hetzen im Sinne von, diese Frau unterstützt linksautonome Gewalt und verherrlicht das. Und das ist halt sehr schwer, dass man diesen Dialog auch nicht sachlich führen kann im Internet. Das ist dann sehr populistisch und sehr einseitig. Und jede Form des sachlichen Dialoges, einer Auseinandersetzung, das ist nicht so einfach. Aber ich finde es auch schön, da gibt es auch Solidarität auch im Netz miteinander, dass man da eben da auch da unterstützt. Aber das ist so das, was ich halt wahrnehme. Das ist weniger, aber so persönliche Bedrohungen jetzt weniger. Aber nichtsdestotrotz, die gibt es und die gab es. Und ich befürchte auch, gerade mit Blick auf die Entwicklungen durch die Corona-Krise, die ja doch auch nochmal zu einer Verstärkung dieser Polarisierung in der Gesellschaft beigetragen hat, die Debatte um Freiheitsrechte, die ja jetzt und die Unsicherheiten der Bevölkerung, die ja durchaus auch rechte Gruppen aufgreifen, um nochmal mehr Wut zu schüren gegen die Regierenden, die da oben, wie man so schön sagt, dass das dazu führen kann, gerade wenn es auch um Verteilungskämpfe geht am Ende, wo es um Mittel geht, die in die Regionen gehen, die in bestimmte Projekte gehen, dass man da noch eine Verschärfung des gesellschaftlichen Dialoges wahrscheinlich wahrnehmen wird und dass auch die nächste Zeit nicht gerade einfacher werden wird. Also da müssen wir wirklich für einen starken Zusammenhalt werben, da auch selber auch aktiv sein, damit das gut funktioniert. Und da ist schon mal was Gutes, denke ich, wenn man da auch stark in die Kommunen investiert, dass die Kommunen auch Angebote machen können, dass die Bürgerinnen und Bürger merken, der Staat funktioniert irgendwo, der Staat ist für mich da, das macht sich ja an den Dingen vor Ort fest, dass das dann eben auch hilft, um diese Polarisierung, dieses Aufheizen in der Gesellschaft auch ein Stück weit zu verhindern.
Ja, das ist eine große Aufgabe, die wir da, glaube ich, auch wir als Friedrich-Ebert-Stiftung, als politische Bildnerinnen auch vor uns sehen und die aber eine ganz große Schlagkraft im Moment hat. Ich würde ganz gern noch eine Facette aufnehmen, wenn wir im Moment über Rassismus, Antirassismus sprechen. Du hast es vorhin so schön gesagt, Antifaschismus ist Staatsräson. Eigentlich könnte man auch sagen, Antirassismus müsste Staatsräson sein in Deutschland. Rassistische Handlungen sind auch im Kern undemokratisch und in dem Sinne könnten wir eben auch dieses Verständnis haben. Aber wir haben ja in den letzten Tagen eben nicht nur eine Debatte um Rassismus und Antirassismus gehabt, sondern es ging dann, auch das schwappte aus den USA hier ein bisschen rüber, eben auch um polizeiliche Vorgehensweisen. Es ging um einzelne Vorgehen, eben sowas wie das Racial Profiling, aber es geht natürlich auch um Vorfälle, die nach wie vor nicht so ganz aufgeklärt sind. Sowas wie der Tod von Urin Jalloh in der Dessauer Polizei oder andere Fälle, die eben schon auch die Frage aufgemacht haben, ist Rassismus auch in unserer Polizei ein Problem? Wie können wir darüber sprechen, glaube ich, ist gerade ganz stark Kern der Debatte. Wie können wir darüber produktiv sprechen? Wie siehst du das eigentlich? Wie nimmst du das wahr und was ist deine Position dazu? Brauchen wir hier mehr Regelungen oder brauchen wir vielleicht auch erstmal Studien, die sich das anschauen? Wie würdest du denken, sollten wir hier vorgehen?
Also ich finde es ganz schön, da zu sagen, wie können wir da eigentlich vernünftig drüber reden, über dieses Phänomen. Weil wir haben gemerkt, dass die Debatte, die ja jetzt erstmal eine oberflächliche gesellschaftliche Debatte, öffentliche Debatte war, ganz viele tiefere Ebenen hat, in die man erstmal eintauchen muss, um es zu verstehen, das Problem, und dann auch besser nachvollziehen zu können, was gemeint wurde bei politischen Aussagen. Und so wurde das sehr verzerrt und emotionalisiert, gerade eben auch, was die Parteivorsitzende Saskia Esken gesagt hat. Da fühlen sich gleich viele sehr persönlich angegriffen und diskreditiert, was aber niemals so gemeint war. Und da muss man vielleicht auch nochmal klarstellen, da war wirklich auch die Kommunikation vielleicht nicht so ganz gut gelungen und vielleicht auch missverständlich. Aber natürlich, also zum einen, die SPD, die steht ganz klar gegen Racial Profiling und findet es auch eine Angelegenheit, mit der man sich befassen muss, weil es einfach ein Problem ist. Und auf der anderen Seite stehen wir auch eng an der Seite der Polizistinnen und Polizisten, die ihre Aufgabe machen. Die haben ganz neue Herausforderungen, die haben größere Anfeindungen, sind die auch ausgesetzt, eindeutig. Wie übrigens auch andere Rettungskräfte, Einsatzkräfte, auch das THW. Da ist auch so eine Antistaatlichkeit in der Bevölkerung, in der Zivilgesellschaft, die dann auch eher mal gegen, Beamtinnen und Beamten vorgehen oder da auch sich hemmungslos da auch irgendwo zeigen und übergriffig werden. Also es sind neue Herausforderungen. Da muss man auch sagen, wir haben ja auch die Perspektive. Wir haben viele Polizistinnen und Polizisten bei uns in der Fraktion auch, die das auch selber spiegeln, wie sie das wahrnehmen und wie das bei den Kollegen ankommt. Und trotzdem müssen wir auch sagen, auch die Polizei ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass in unserer Gesellschaft Rassismus durchaus latent eine Rolle spielt. Und sei es unterschwellig, gar nicht mal immer so bewusst. Und da ist natürlich auch die Polizei nicht ausgenommen. Und da müssen wir jetzt genau hingucken, was heißt das konkret? Also wo hat sich das vielleicht geäußert? Also wirklich auch in Gewalt oder in Verhalten, was nicht angemessen war? Und da steht die Polizei, das muss man auch sagen, unter besonderem öffentlichen Druck, weil unter besonderer Beobachtung. Sie soll als Vorbild gelten, soll vorbildlich handeln, aber kommt dann auch in sehr arge Stresssituationen. Und jeder Polizist, jede Polizistin, das sind auch einfach nur Menschen. Und nicht jeder kann immer ganz rational handeln. Und da muss man genau angucken, wie lief die Einsatzführung, wie war das, ist der Ablauf gewesen. Und deswegen ist auch, was du auch angesprochen hast, Transparenz so wichtig und Aufarbeitung von Geschehnissen. Man muss ja nicht gleich immer jemanden an die Ecke stellen, aber man kann darüber reden, was ist denn da vorgefallen, wie reflektierst du das? So eine Art Supervision aufzugeben, zu einsetzen, das passiert sicherlich, aber ich glaube, das könnte man auch intensivieren. Und wenn man mal fragt zum Beispiel, wie viele Stunden politische Bildung, also dass man auch sensibilisiert wird für, was heißt eigentlich Rassismus und wie sieht der im Alltag aus und verhalte ich mich vielleicht auch manchmal rassistisch? Um das alles zu verstehen, weil nicht jeder nimmt das so mit einfach und nicht jedem ist es bewusst, das kommt ja über politische Bildung, wird das ja vermittelt auch. Und wenn man fragt, wie viel politische Bildung eigentlich stattfindet, gerade bei der Ausbildung unserer Polizistinnen und Polizisten, dann ist es leider so, dass wir teilweise in Bundesländern nur eine Stunde in der Grundausbildung haben, in der politischen Bildung. Das ist ziemlich dünn. Und wir können die Leute, die unsere Schutzmänner und Frauen sozusagen mit so einem schwachen Rüstzeug einfach auch nicht auf die Straße schicken. Und das für ein besseres Miteinander aller Betroffenen, der Beamtinnen und Beamten, aber genauso eben auch der Gruppen, auf die sich dann bezieht, da braucht es, denke ich, eine viel stärkere politische Bildung in der Ausbildung, aber auch berufsbegleitend. Also dass man immer wieder sensibilisiert wird für das, was Rassismus darstellt. Weil ich glaube, es kann ja auch ganz schnell passieren, dass man da an so einen Tunnelblick gerät. Das ist, kann man, denke ich, jeder selbst auch nachvollziehen. Wenn ich mit bestimmten Tätergruppen in einer bestimmten Region zu tun habe, die halt einer bestimmten Herkunft angehören. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe einen organisierte Verbrechen und habe da eine Gruppe, die kommt aus Osteuropa, den sehe ich das nicht gleich an, dass die aus Osteuropa kommen. Habe ich aber eine, die kommt aus Afrika, die in dem Drogenmilieu vielleicht aktiv ist, dann sehe ich immer wieder diese Personen, die eben bestimmte Hautfarbe haben, bestimmte Merkmale und habe dann automatisch vielleicht schon für mich abgespeichert, grundsätzlich verdächtig, weil die sind da hier unterwegs und die Person sieht so aus, bei der kann ich es ja sehen. Und das ist so ein unterbewusster Vorgang manchmal, auf den man sensibilisieren muss und sagen, auch wieder mal zurückholen die Leute und sagen, es gibt halt da eben auch andere, ne, die überhaupt nicht, also die ganz normal ihr Leben hier nachgehen wollen. Und das berichten ja auch viele, die hier aufwachsen, also auch in Ostthüringen, aber genauso in Deutschland, die sich als Deutsche fühlen und dann aber immer wieder, sei es jetzt in der Schule, dann damit konfrontiert werden, dass sie vielleicht in Geografie ausgerechnet das Afrika-Projekt begleiten sollen, weil sie halt die schwarze Hautfarbe haben. Oder dann auch in der Straßenbahn oder sonst wo angesprochen werden oder auch vielleicht blöd angeguckt, weil sie eben nicht der Norm entsprechen, wie eben alle aussehen so in der Gesellschaft, wo man eben mit Migration wenig Erfahrung hat. Also und das erleben viele, die sich hier sehr viel Mühe geben, also eben auch die jetzt hergekommen sind und sich einfach nur integrieren wollen oder einfach hier leben wollen, dann immer wieder Anfeindungen und Verdächtigungen ausgesetzt zu sein, das ist halt schon sehr, sehr hart. Und gerade jetzt auch die Debatte um die Ausschreitungen in Stuttgart zeigt erneut, wie schnell Verdächtigungen im Raum stehen. Also zum einen waren es gleich die Antifa-Leute, zum anderen waren es dann gleich die Migranten. Ich meine, natürlich war die Gruppe gemischt. Da gab es Deutsche wie auch Migranten, die da beteiligt waren. Aber das zu unterstellen, das können ja nur Migranten, solche Übergriffe. Und das ist ja wie in anderen Ländern, wie in Frankreich oder sonst wo, das ist halt ziemlich einseitig und schnell geurteilt. Und da müssen wir sehr, sehr aufpassen, wie wir auch den Dialog prägen und da nicht solche Vorurteile noch vielleicht bestätigen und immer wieder sensibilisieren. Es braucht eine umfassende Begutachtung von Themen. Und da finde ich es vielleicht auch spannend, wie in Thüringen darüber gesprochen wurde. Dass es da eben schon einen Unterschied gab, wenn ich auch mit Kollegen spreche, auch gerade wie auf die Debatte Rassismus in der Polizei reagiert wurde. Da war es halt schon so, dass hier in Thüringen die GdP gesagt hat, lass uns das doch mal untersuchen. Und das fand ich super, weil er dann sagt, da ist ein Verständnis dafür, okay, also wir wollen jetzt vielleicht hier keine pauschale Anschuldigung akzeptieren, aber zumindest sehen wir, dass es ein Problem geben könnte und wir widmen uns jetzt der Frage und untersuchen das mal. Das finde ich sehr sachorientiert und lösungsorientiert und im Gegensatz zu manch anderen Reaktionen, wo sofort auf die Barrikaden gegangen wurde, in den Verteidigungsmodus und wieder gewisse Geschütze aufgefahren wurden gegen diese Argumentation. Und ich finde, es ist doch gut, wenn man sachlich über die Dinge und in Ruhe sprechen kann, einfach sagen kann, lass uns doch mal gucken, wie sieht es denn aus und was können wir tun.
Und gerade diese Perspektive zwischen Thüringen und Berlin finde ich noch ganz spannend. Also, weil auf der einen Seite ist Thüringen häufig das Bundesland, was auch gern etikettiert wird als ein braunes, ein vermeintliches, wo Rechtsextremismus, Hasskriminalität, Rassismus eine große Rolle spielen, ohne Frage. Thüringen hat massive Probleme in der Hinsicht, aber es ist natürlich auch kein exklusives Problem von Thüringen. Und es mag ja manchmal ein bisschen ein Unterschied zwischen dem großstädtischen Milieu in Berlin sein, wie man darüber spricht, und das vermeintlich kleine Thüringen, was hier so problembehaftet ist. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Thüringer Landesregierung gerade in der letzten Legislaturperiode eine sehr umfassende Arbeit und sehr umfassend sich auseinandergesetzt hat mit Rassismus und Formen von Diskriminierung, gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Kannst du hier eigentlich manchmal auch vermitteln zwischen Thüringen und Berlin? Kannst du sowohl, sag ich mal, von der Perspektive Thüringen-Berlin was vermitteln, aber eben auch von den politischen Handlungsempfehlungen, die der Thüringer Landtag erarbeitet hat, auch was nach Berlin bringen oder andersrum?
Hm. Das ist eigentlich eine spannende Geschichte, weil wir erleben es ja immer wieder, dass bestimmten Problembereichen sich gewidmet wird, auch in Ländern. Und dann ist das so abgeschlossen in dem Bundesland und jetzt eben auch bei dem Beispiel Thüringen, zum Beispiel die Enquete-Kommission, die es da gab. Und das sind ganz wertvolle Ergebnisse und die gelten ja nicht nur für Thüringen. Das sind zwar besonders auch auf Thüringen bezogen, weil es ja eben auch besondere Herausforderungen gibt, aber eigentlich lernen wir da Dinge, die wir auch im Bund verwenden können. Und das ist, denke ich, kommt noch zu kurz. Also dass man da guckt, was passiert in den Bundesländern. Oftmals wird sich auch darauf verlassen, was wird in der IMK diskutiert, also in der Innenministerkonferenz oder in anderen Begegnungen mit den Bundesländern. Aber ich denke, dass es für die parlamentarische Arbeit durchaus fruchtvoller wäre, wenn man da vielleicht noch viel stärker solche Berichte, Handlungsempfehlungen mit zu Rate ziehen würde. Was schon passiert und was mir auffällt, gerade wenn ich jetzt zum Beispiel auch in der Landesgruppe Ost meiner Fraktion, regen wir durchaus Veranstaltungen an und machen Veranstaltungen zu dem Thema Rassismus, Rechtsextremismus, auch zur AfD, wie gehen wir damit um und wie ist die Partei ja auch aufgestellt. Und da laden wir oft Referenten auch gerade aus Thüringen ein, weil die wissenschaftliche Expertise doch sehr groß ist, die es hier gibt. Und das ist gut so, weil man eben Erfahrungen hat und aus Erfahrung heraus Forschung angeregt hat, Forschung betrieben hat und da auch teilweise viel weiter ist als in anderen Bundesländern und eben auch eine Landesregierung hat, die ganz klar ein Problembewusstsein für diese Dinge entwickelt hat. Das hatten wir über Jahrzehnte nicht, aber die rot-rot-grüne Landesregierung hat das Problem wirklich in Blick genommen und gesagt, wir arbeiten das auf. Ich meine, das fing schon mit dem Thüringen-Monitor vorher an, aber jetzt gab es ja konkrete Handlungen eben auch im politischen Bereich. Und das finde ich so wichtig, weil wenn man Probleme zwar kennt, aber nichts dafür tut, um zu überlegen, wie man damit umgeht, dann bringt es keinem was. Und wir reden immer wieder über die Reform des Verfassungsschutzes. Das haben wir auch nach NSU im Land gemacht, auch im Bund. Aber ganz schnell werden die Dinge wieder verdrängt von konservativen Kräften, die eben sagen, es ist schon alles richtig so und law and order. Und da wird auch jede Situation, Eskalation genutzt, um das zu rechtfertigen. Dass man aber vielleicht auch mal erkennt, diese alten Ansätze funktionieren heute aber nicht mehr. Das sind nicht die richtigen Ansätze. Da braucht es auch gewisse politische Mehrheiten, das muss man auch sagen. Das sieht man in Thüringen. Aber eben auch eine gewisse Durchhaltekraft der Kräfte, die sagen, es geht vor allen Dingen auch um Prävention und eben politische Bildung und nicht nur um Law and Order. Das braucht es auch in gewisser Form, aber eben nicht als einziges Allheilmittel. Und wenn ich jetzt schon wieder höre, Vorratsdatenspeicherung und Sonstiges vereinigen, da denke ich mir immer, also ihr habt noch nicht mal evaluiert, was bestimmte andere Strafverschärfungen gebracht haben und schon wollt ihr das nächste auf den Weg bringen. Also das halte ich für gefährlich und da sollte man wirklich auch mal ehrlich miteinander sein und gucken, was bringt eigentlich was? Und da sind eben auch so Untersuchungen, wie jetzt eben auch in Thüringen angestrebt werden, zur Polizeigewalt, die richtigen Ansätze, um es erstmal zu analysieren und dann die Schlüsse draus zu ziehen.
Vielen Dank für diesen umfangreichen Blick von Thüringen nach Berlin, aus Berlin nach Thüringen zurück in diesem schwierigen Themenbereich. Ich finde, du hast uns ganz wunderbar einen Überblick gegeben, was sowohl der Bundestag dazu beschlossen hat, aber was auch deine persönlichen Positionen dazu sind, wie wir in den Debatten weiterkommen. Das war ein Beitrag im Podcast Friedrich unterwegs, im politischen Dialog mit der Friedrich-Ebert-Stiftung, dieses Mal aus dem Landesbüro Thüringen mit Elisabeth Kaiser. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.